Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge, Folge 336 Hot Seats and Cold Brews. Und heute habe ich jemanden am Mikrofon, der die Bike-Welt geprägt hat, wie nur ganz wenige. Gründer, Visionär, Provokateur und seit diesem Jahr wieder zurück am Steuer von YT Industries, Markus Flossmann. Herzlich willkommen.
Hallo Dennis, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Finde ich super. Wir wollen auch sprechen über nicht nur deinen Weg bei YT, sondern ich setze ja immer gerne weiter vorher an. Wo kommt der Typ überhaupt her? Und natürlich auch, was wir in Zukunft von dir erwarten können. Unser Podcast Hot Seats Cold Brews. Cold Brews steht ja immer für ein leckeres Bier. Ich habe gehört, du hast ja schon eins aufgemacht. Du bist ja im Frankenländle stationiert. Da bist du ganz gut versorgt mit Bier, ne?
Absolut, also ich muss sagen, es ist hier das Bier-Mekka bei uns, also um Bamberg rum, in einem Umkreis, glaube ich, von 150 Kilometer gibt es über 800 Brauereien. Also auch das kleinste Dorf hat noch eine Brauerei. Früher war mal eine Wirtschaft mit dabei, viele haben dann wieder zugemacht, aber ja, die Dichte ist auf jeden Fall groß.
Ja, ist das auch ein Grund, warum du so gerne da lebst wahrscheinlich?
Man munkelt.
Ja, ich bin leider seit einigen Tagen ziemlich krank und ich habe mir jetzt hier so einen ganz coolen Ingwer-Tee aufgegossen.
Das war geil.
Ich verzichte eigentlich ungern auf Bier, aber jetzt muss es echt mal sein. Naja, also wie ich schon gesagt habe, Markus, wir kennen dich als Gründer von YT oder die meisten kennen dich. Ich habe aber natürlich recherchiert, ich habe mich vorbereitet, professionell und habe gesehen, du bist mit 13 schon in die Fitness- und Bodybuilding-Szene eingestiegen. Und,
abgerutscht, wolltest du sagen.
Ja, weiß ich nicht, was hast du da vorher gemacht mit 13? Also das ist ja schon ziemlich früh. Also wie kam es dazu? Das war so deine Passion, hast gesagt, ich will hier mal ein paar Muckis machen. Warst der Schwächste in der Klasse, oder? Die haben sie immer das Pausenbrot geklaut.
Tatsächlich war ich, glaube ich, mit Abstand der Schmälste in der Klasse damals mit 13 Jahren, 52 Kilo. Also da war nicht viel auf den Rippen.
Ach ehrlich? Ich dachte, das war ein Gag.
Ja, nee, also das war aber nicht der Grund, sondern ich habe vorher viele andere Sportarten ausprobiert. Also ich habe so wie jeder in dem Alter halt mal Fußball gespielt, ich habe es mit Basketball versucht. Auch Volleyball, dann auch Kampfsportarten ausprobiert, Judo damals gemacht, Taekwondo. Aber ich bin nirgends so richtig hängen geblieben. Und ich war auf dem Nachhauseweg von der Schule und da bin ich in der Regel immer beim Bäcker vorbei, habe mir noch eine Breze mitgenommen und da war so ein kleines Flyer-Display auf der Theke gestanden. Mit Gutscheinen für ein kostenloses Probetraining im Sport- und Fitnesscenter Neustadt-Aisch. Und dann dachte ich mir, weißt du was, dann nimmst du mal eins mit und das probierst du mal aus. Ich meine, von Schwarzenegger und Stallone hatte man damals auch schon was gehört und das waren natürlich schon immer große Vorbilder. Und ich muss sagen, ich bin da tatsächlich hängen geblieben.
Du weißt ja, was der Vater vom Stallone ihm geraten hat damals?
Was denn?
Nee. Der Vater von Sylvester Stallone hat gesagt, Junge, du hast nichts im Kopf, sieh zu, dass du wenigstens Muskeln kriegst.
Ja, das könnte bei mir auch zutreffen.
Das wollte ich nicht sagen damit, nein.
Nein, auf jeden Fall da also wirklich hängen geblieben bei der Sportart, hat ein bisschen Zeit gebraucht, um meine Mutter zu überzeugen, dass sie den Vertrag für eine Jahresmitgliedschaft unterschreibt. Die hat auch immer gesagt, Junge, du probierst immer alles aus, alles kostet Geld, du machst was und ja, bleibst nirgends hängen. Und da habe ich sie so lange bekniet, bis sie das gemacht hat und tatsächlich bin ich daran hängen geblieben. Ich muss auch sagen, also ich komme ja aus relativ einfachen Verhältnissen und bin auch ohne Vater aufgewachsen. Und das waren halt trotzdem immer solche Themen, die schon kostenintensiv waren für uns als Familie. Und das war nicht selbstverständlich. Und ich war damals wirklich mehr als dankbar meiner Mutter gegenüber, dass sie mir die Chance damals eingeräumt hat und eigentlich meinen Lebensweg damit geprägt hat, muss ich schon sagen.
Ja, aber wenn ich jetzt so raushöre, bist du auch jemand, so wie ich jetzt vielleicht auch, der immer seine Freizeit versucht hat, mit irgendwas zu füllen. Also so rumhängen und so, war auch nicht deins, ne?
Man muss auch was machen. War immer sehr sportlastig, also sehr von Sport geprägt. Und ich hatte da auch schon einen gewissen Ehrgeiz. Also ich konnte es zum Beispiel gar nicht leiden, wenn wir ein Fußballspiel hatten und wir haben verloren. Und man hat selbst das Gefühl gehabt, man hat alles gegeben. Aber da waren ein paar dabei, die sind eben nicht so gerannt, wie sie hätten sollten. Und dann war ich immer ziemlich frustriert.
Ja, dann ist Bodybuilding als Einzelsport, da bist du nur für dich selbst verantwortlich. Ne?
Richtig.
Ich habe gesehen, du bist mit 20 dann sogar deutscher Meister gewesen.
Genau.
Also richtig ambitioniert. Gab es da irgendwo so einen Punkt, wo du sagst, boah geil, jetzt werde ich Profi hier? Oder ist man dann schon Profi? kenne mich in der Branche gar nicht
so aus. Nee, also Profi bist du ja eigentlich erst, wenn du damit Geld verdienst. Und davon war ich noch weit entfernt. Aber das war meine Ambition, das war mein Ziel. Also ich habe meine Ausbildung, meine schulische Ausbildung und eigentlich meine berufliche Ausbildung nicht darauf abgestimmt, dass ich mal mit meinem Job Geld verdiene, sondern für mich war mit 15 schon vollkommen klar, ich werde Profisportler, damit werde ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe mit 15 das erste Mal bei einem Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht. Da hätte ich eigentlich in eine Jugendklasse gehört, also so bis 18 Jahre Jugend, 18 bis 21 Junioren. Ja, aber da ich der Einzige in dem Alter war, haben sie mich in die Juniorenklasse gesteckt, 18- bis 21-Jährigen, und bin da Dritter geworden. Es waren zwar nur 6 Teilnehmer, aber trotzdem Dritter.
Gutes Mittelfeld.
Dritter war gar nicht so schlecht.
Ja.
Und das war für mich das Zeichen, wo ich gesagt habe, ja, ey, das funktioniert und ich will den Sport weitermachen. Ich liebe ihn einfach. War dann mit 18 in der Juniorenklasse das erste Mal am Start, bin da Vize-Deutscher Meister geworden. Also man geht so mehrere Meisterschaften durch. Du startest erstmal bei der Fränkischen, da war ich auch Zweiter, bei der Bayerischen Zweiter und dann bei der Deutschen Meisterschaft auch. Dann wollte ich mit 20 oder 18 gesagt? Also mit 18 habe ich das erste Mal mitgemacht. Mit 19 wollte ich wieder mitmachen, da hatte ich mich verletzt und konnte dann erst mit 20. Also es war meine letzte Chance, in der Juniorenklasse teilzunehmen. Ja, und da habe ich dann tatsächlich alle 3 Meisterschaften hintereinander gewonnen. War damit auch qualifiziert für die WM im Herbst. Aber soweit ist es leider nicht.
Ich wollte gerade sagen, dazu ist es nicht gekommen, ne?
Dazu ist es nicht gekommen. Ein blöder Trainingsunfall. Ich weiß noch wie heute, es war an einem Sonntagmorgen im Juli. Ich habe mich mit einem Trainingspartner im Fitnessstudio verabredet. Beintraining war auf dem Programm gestanden. Und wir haben Kniebeugen gemacht. Wir haben schön aufgewärmt und dann irgendwann war das Gewicht bei 215 Kilo auf der Stange. Ich habe das Gewicht rausgehoben, war ein bisschen unachtsam. Da gibt es ja so Nackenpolster, die man unter die Stangen klemmt, damit es eben nicht so auf die Wirbelsäule geht. Da ist normalerweise so ein Flap rum, damit die Hantel da auch drin bleibt, die Hantelstange. Der Flap war mal wie immer nicht da. Es war nur der Schaumstoff, der ist ja etwas geöffnet. Und ich habe nicht geguckt, wo die Öffnung ist. Ich gehe runter, die Hantelstange rollt leicht nach vorne. Und ich habe plötzlich so einen Impact auf die Wirbelsäule bekommen, dass ich einen Rundrücken gemacht habe. Dann hat es geknallt, dann war ich am Boden gelegen. Und doppelter Bandscheibenvorfall, L4, L5. Die Dinger waren kaputt.
Mit 20, geil.
Mit 20. Und dann war für fast ein Jahr erstmal Schicht im Schacht, wie man so schön sagt.
Und dann hast du irgendwo gelesen, Mountainbiken sei Bandscheiben schonend. Und hast zum Mountainbiken gewechselt. Ist ja auch für die Bandscheibe auch nicht so optimal, ne? Also gerade das Mountainbiken.
Richtig. Also tatsächlich wurde mir das von meinem Arzt verordnet oder empfohlen. Ach, geil. Der hat damals zu mir gesagt, Markus, lass mal die Scheißgewichte liegen, mach mal was anderes, leide mal ein Fahrrad, geh mal Mountainbiken. Das war seine Aussage. Okay, gut. Ich habe damals, mein späterer Schwager, der war damals schon ziemlich stark im Mountainbiken involviert und hatte 5 Bikes daheim. Er hat mir eins ausgeliehen. Also ich glaube nicht, dass mein Arzt meinte, ich soll richtig Mountainbiken gehen, sondern einfach mal eine andere Bewegung.
Fahrrad fahren.
Genau. Und tatsächlich habe ich dann angefangen, so ein bisschen auf den Radwegen rumzufahren, zur Eisdiele zu fahren und habe echt Gefallen dran gefunden, dann auch mal querfeldein abzubiegen und habe die kleinen Singletrails gesucht. Und das war dann schon zu einer Zeit, wo es mir mit dem Rücken auch langsam wieder besser ging und ich konnte dann auch wieder mit Kraftsport anfangen, aber bei weitem nicht mehr auf dem Level wie vorher.
Ja. Ja, ich meine, so eine Bandscheibe ist ja auch, wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt, ne? Also da musst du ja jetzt wahrscheinlich dein Leben lang irgendwie aufpassen.
Ja, also der eine Arzt sagt operieren, der andere sagt nicht operieren. Ich habe mich für nicht operieren entschieden, weil ich ein Schisser bin. Ich wollte nicht unter das Messer. Ich habe gedacht, das muss anders gehen.
Ja.
Und
ich glaube, du hast ja die Möglichkeiten auch zu Hause da muskulär aufzubauen, dass das auch ohne OP geht. Also ich höre auch immer, wenn es irgendwie ohne OP machbar ist, soll man lieber darauf verzichten, denke ich.
Ja, also die hatten ja damals ganz klar gesagt, die 2 Wirbel würden versteift werden. Das heißt, ich bin dann vornherein schon mal eingeschränkt in der Bewegung in dem Bereich. Und das hat sich für mich alles ganz, ganz schlimm angehört in dem Alter.
Ja, voll. Das war dann mit 20 der Unfall und mit 22 bist du dann aufs Mountainbike gestiegen, so ungefähr, ne?
Mit 21 eigentlich schon angefangen, langsam zu fahren. Und das hat sich dann immer weiter gesteigert. Obwohl ich dann in der Fitnessbranche tätig geworden bin, beruflich, hat sich meine Liebe zum Mountainbike immer weiterentwickelt über die Jahre.
Ja.
Und war in meiner Freizeit eigentlich kaum mehr im Gym, sondern eigentlich auf dem Bike gesessen.
Ja, und wo kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, ey, da kann man vielleicht auch, mit Geld verdienen oder zumindest ein Seitenbusiness aufbauen oder irgendwas?
Tatsächlich hatte ich wirklich nie im Kopf, dass ich damit wirklich Geld verdienen kann. Also das war nie meine Ambition dahinter. Ich war 8 Jahre lang in der Fitnessbranche tätig für eine große deutsche Fitnesskette, war die letzten 6 Jahre dann im Marketingbereich da. Also ich habe mir Marketing selbst irgendwo beigebracht. Ich war schon immer sehr markenaffin. Ich habe jetzt keine Ausbildung oder kein Studium genossen in dem Bereich, aber ich konnte bei dem Unternehmen einfach reinwachsen in die Position. Es war ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 5 Filialen. Da haben wir, wenn wir ein neues Studio eröffnet haben, haben wir dann Eröffnungswerbung gemacht, so haben wir es damals genannt. Das heißt, es war eine Anzeige in der Tageszeitung und ein paar City Lightboards gebucht und die Außenwerbung. Ja. Am Gebäude. Und irgendwann ist der Laden größer geworden. Und so bei 40, 45 Filialen habe ich dann gesagt, Mensch, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir mal nicht nur Werbung machen, sondern auch wirklich Marketing machen für die Brand. Und so war ich die Marketingabteilung in...
Wo ist da für dich jetzt der Unterschied? So mal ganz für einen 5-Jährigen erklärt. Ja, ich weiß, du bist ziemlich tief in dem Thema drin. Das ist ein wichtiger Baustein der Marke YT. Deswegen interessiert mich das. So, was ist da für dich?
Werbung zu schalten bedeutet für mich ja nur, dass ich jemandem sage, ich habe ja ein Angebot oder mich gibt's oder ich bin der und der. Marketing geht für mich ein Stück weiter. Das heißt, damit forme ich ja auch eine Marke. Das heißt, ich lade sie mit Werten auf. Ich überlege mir, welche Werte möchte ich mit meinen Produkten verknüpfen? Wie möchte ich auf dem Markt auftreten? Und dann gibt's eben nicht nur Werbung, sondern ich meine, heutzutage gibt's ja also viele Arten davon, sich bekannter zu machen über Social Media, über Influencer. Das können Sponsoring sein und so weiter. Und also das ist schon ein vielfältiger Bereich. Hm.
Ja, okay. Und wann kam dieser Punkt? Wie bist du in diese Fahrradecke abgerutscht? Also wann hast du gesagt, nee, Fitnessstudio mache ich jetzt nicht mehr. Also du hast ja nicht auch sofort Fahrräder verkauft. Ich glaube, da gab es ja nochmal so ein grünes Ding, so Sponsory hieß das.
Genau. Also ich bin vom Kopf her immer weiter in die Fahrradecke gerutscht und ich habe den Sport geliebt, wie sonst nichts. Und hatte 2006 die Idee, das war noch zu MySpace-Zeiten. Ich weiß nicht, ob euch MySpace noch was hat.
Ja, wir sind ähnliches Baujahr, wir beiden. Also wir reden über dieselben Zeiten.
Ja. Und ich hatte dann die Idee, Mensch, es wäre doch cool, wenn man so eine Online-Plattform hätte, wo Sportler und Sponsoren miteinander in Kontakt treten können. Also im Prinzip eine Vermittlungsplattform. Weniger darauf abgezielt, jetzt die großen Sponsoring-Deals da über die Bühne zu schicken, sondern eher auch, Beispiel, 3 Jungs tun sich zusammen, wollen den IXS-Cup mitfahren und sind auf der Suche nach einem Reifensponsor und solche Geschichten. Und das haben wir damals angefangen. Das lief auch wirklich super an. Ich hatte damals sogar Siemens Nixdorf auf der Seite und da gab es noch einen ganz kleinen Jungen, der hieß Ken Roxon und sein Papa hat ihm ein Profil eingestellt auf der Seite. So lange ist das her.
Ach, witzig.
Es war also unfassbar. Hat sich damals gut entwickelt, aber ich muss auch sagen, ich war in dieser ganzen digitalen Welt nicht so präsent und ich wusste auch nicht wirklich, also wo die Reise von der Technologie her hingeht. Und dann kam auch Facebook auf und war dann nicht ganz so einfach. Aber ich habe damals schon so ein bisschen in die Bike-Branche reinschnuppern können. Also wir haben auch ein paar Athleten unter Vertrag gehabt. Wir haben Helme bemalen lassen mit unserem Logo drauf. Und unter anderem einer davon war Nils-Peter Jensen.
Genau.
Also NPJ ist ja bei vielen, denke ich, auch noch bekannt.
Ja.
Und er war auch so mein Bindeglied dann, oder ja, also der Türöffner in die Bike-Industrie, in die eigentliche Bike-Branche mit
Butter. Ich habe das damals mitbekommen, als ihr mit Sponsory da gestartet seid. Ich glaube, in Winterberg beim Dirtmaster Festival habe ich das erste Mal gesehen. Relativ großer Auftritt, so für damalige Zeit. Das sah schön aus. Also man sah schon, da ist jemand am Werk, der das professionell betreibt. Also wird nicht einfach nur ein Easy-Up in die Ecke gerotzt und Flyer verteilt, sondern das war schon alles aus einem Guss. Irgendwie cool. Und dann haben wir mit mehreren Jungs, haben wir uns jetzt so angeguckt und auch das Konzept dahinter ja auch verstanden. Und da habe ich mir gedacht, aber wie verdient man denn da Geld mit? Also warum macht der das?
Ja, also du konntest eigentlich nur mit Werbeeinnahmen also Geld verdienen, dass halt jemand Banner geschalten hat auf deiner Seite. Und da hatten wir tatsächlich ein paar Einnahmen, aber die waren jetzt nicht so weltbewegend groß, dass man sagen konnte, man investiert da weiter, um die Plattform zu entwickeln und dann mit größeren Plattformen mitzuhalten. Also da haben wir gemerkt, da geht uns ganz schnell die Luft aus.
Ja. Okay.
Und dann kam die Idee mit YT, mit Young Talent Industries so dazwischen. Also das erste Bike, was ich rausgebracht habe, das hieß ja auch noch das Sponsory Young Talent Dirt Bike.
Ja, ich erinnere mich, genau. Ja. Also Young Talent war ja auch die Idee, junge Talente irgendwie das Radfahren ein bisschen günstiger zu ermöglichen. Ich glaube, das war so der Grundgedanke.
Genau, genau. Das, also die Initialzündung war tatsächlich, das war im Jahr 2007, genau, war ich in Forchheim hier bei uns auf dem lokalen Dirtjump-Platz, habe da zwei Kids gesehen im Alter von, ich schätze mal so 14, 15 Jahren. Und ich war geflasht, weil also damals war das nicht normal, dass du auf deinem lokalen Dirtjump-Spot dann plötzlich Kids siehst, die einen 360er über den Table ziehen. Und ich sagte, okay, gut, das kenne ich jetzt von Profi-Wettkämpfen oder das kenne ich aus Videos. Ich war richtig geflasht. Was mir aufgefallen ist, die waren aber mit ziemlich billigen, einfachen, schrottigen Baumarktfahrrädern unterwegs. Und ich habe mich dann mit den zwei Jungs ein bisschen unterhalten, habe auch gesagt, ey, das ist ja der Hammer, ey. Also wie ihr abgeht, geil, aber kauft euch mal ein richtiges Dirtjump-Bike. Weil es ist ja auch super gefährlich, wenn ihr die Landung nicht trefft, ihr springt ins Flat, die Gabel knickt ab, könnt ihr euch richtig verletzen. Und dann sagt halt der eine zu mir, ja, würden wir gern, aber können wir uns nicht leisten. Und damals waren trotzdem gut ausgestattete Dirtjump-Bikes, auch mit dem Stahlrahmen, ja, zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Hm. Und ich habe gedacht, warum sind die eigentlich so teuer? Ich meine, da ist ja nichts dran. Das ist ja wie ein BMX mit einer Federgabel und einer Hinterradbremse. Ja, und dann ein bisschen recherchiert und unter anderem auch durch Nils eben ein bisschen erfahren, wo die ganze Produktion stattfindet, dass eigentlich die Top-Rahmen alle in Taiwan geschweißt werden, hat dann Kontakt hergestellt zu einem Agenten da drin. Und ich habe mir ein Ticket gekauft, bin dahin geflogen und habe mir überlegt, es wäre doch ganz cool, ein Projekt zu starten, kleine Stückzahl, ein richtig geiles Dirtjump-Bike und das für die Zielgruppe anzubieten. Ja. Da war ich ja noch in Festanstellung tätig, also das habe ich so nebenbei gemacht und ja, ein Freund aus dem Ruhrgebiet, der Jakob, mit dem ich dann später YT auch gegründet habe, der hat mich eigentlich dazu motiviert und gesagt hat, Mann, das ist eine geile Idee, lass uns das ausprobieren.
Also es war wirklich so ein bisschen Bauchgefühl. So.
Auch nur Bauchgefühl. Und ich musste es damals ja auch online direkt anbieten, also ich hatte einen anderen Freund, der hat mir wirklich rudimentär einen Webshop zusammengenagelt, ganz, ganz einfach. Und dadurch haben wir dann die Bikes angeboten. Das erste, also die ersten Teile kamen rüber. Ich habe die Fahrräder zu Hause noch aufgebaut, habe das erste dann ins Auto gepackt, bin nach München gefahren zum Freeride-Magazin, habe es da die Treppen hochgetragen und dann macht so ein Typ auf, der Dimi, und ich frage ihn, Mensch, wie schaut's denn aus? Könnt ihr das in der nächsten Ausgabe vielleicht mal in eurem Magazin vorstellen? Nur so ein kleiner Artikel. Wäre mir eine Riesenhilfe. Und er meinte, ach, weißt du was, trifft sich ganz gut. Wir haben eh gerade einen Vergleichstest laufen mit den ganzen großen amerikanischen Marken für Dirtjump-Bikes. Und da waren Specialized und Cannondale und so weiter mit dabei. Dann nehmen wir dein Rad gleich mit rein. Und ich habe mir erstmal fast in die Hose gemacht.
Hoffentlich hält's.
Hoffentlich hält's, ja, hoffentlich passiert nichts. Und also es wäre erst super peinlich gewesen. Ich war mega aufgeregt und dann fast 4 Wochen später kam das Magazin dann raus. Und ich bin schon 3 Tage vorher immer zum Bahnhofskiosk gefahren, um zu gucken, ob schon da ist. Weil manchmal kam es einen Tag früher, manchmal auch einen Tag später. Aber ich glaube, so nach dem dritten oder vierten Tag war es dann endlich da. Und dann im Kiosk noch das Magazin aufgeschlagen. Und dann habe ich den Preis-Leistungstest-Sieg mit dem Bike gewonnen. Ja, geil. Und das war natürlich ein absoluter Ritterschlag. Und ja, innerhalb von 10 Tagen waren diese 150 Bikes ausverkauft.
Ach krass.
Ja, und das war für mich dann so das Zeichen, dass es anscheinend funktioniert, das Konzept, und habe gesagt, okay, ich will weitermachen und habe dann auch sehr, sehr kurzfristig bei der Fitnesskette gekündigt und gesagt, ich will alles auf die YT-Karte setzen.
Ah, das ist stark, klar. Ja.
Aber das Problem war, Entschuldigung, ja, aber das Problem war, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch eine One-Man-Show. Ja. Und natürlich konnte ich einen Dirtjump-Rahmen mit Hilfe von Nils noch zeichnen und produzieren lassen, aber ich wollte halt unbedingt Full-Suspension-Bikes, also einen Freerider und einen Slopestyler als Folie aufbauen. Und da habe ich natürlich professionelle Hilfe gebraucht.
Ja, und wer hat dir da geholfen? Also wie bist du dann
vorgegangen? Wieder ein anderer Freund. Stefan Willeret, mit dem war ich früher schon viel unterwegs zu Mountainbiken. Und den habe ich durch Zufall in einem Fahrradladen in Forchheim wieder getroffen. Und da stand er vor mir in Anzug und Krawatte. Und ich nur so, Willi, wie siehst denn du aus? Was machst denn du jetzt? Er hat mir eben erzählt, dass er bei Schaeffler ist und unter anderem auch für den Bereich Fahrwerksentwicklung zuständig ist. Und ich habe ihm von meiner Idee erzählt und ich habe sofort gemerkt, okay, es funkelt in den Augen gesehen. Er war mit an Bord. Und,
obwohl er im Kfz-Business schon etabliert war.
Genau.
Da sind ja eigentlich mehr Dollar unterwegs als bei den Fahrrädern.
Da sind mehr Dollar unterwegs, aber wahrscheinlich weniger Leidenschaft für ihn
gewesen. Auf jeden Fall, ja.
Weil er auch, er war einer der ersten Mountainbiker, den ich kannte. Er hat Mitte, Ende der 80er schon Mountainbike gehabt. Und ja, so konnte er auch seine Leidenschaft frönen. Ja, ein richtiger Ingenieur, der weiß, worum es geht, der weiß, wie man eine Kinematik berechnet, der weiß, wie die
Der ist auch immer
Wandsteine.
noch dabei, oder?
Nein, leider nicht
Nein?
mehr.
Ah.
2020 ist er ausgestiegen.
Okay. Aber er war sehr, sehr lang dabei, das weiß ich
Er
noch,
war sehr
ja.
lange dabei, ja.
Ja, gut. Aber du hast doch erzählt, du hast mit Nils-Peter Jensen angefangen, die Stahlrahmen zu bauen, oder die, weiß ich nicht, war Stahl, ne? Ja, ist ja auch
Stahl,
egal.
ja. Ja.
Und ich erinnere mich, der Nils-Peter hatte es doch auch mal versucht mit einer eigenen Brand und hat es, glaube ich, nicht so geschafft wie du.
Also Nils hatte ja vorher eigentlich schon für mich eine richtig geile Brand. Also NPJ
Genau.
Rahmen, da hat er hauptsächlich Rahmen, glaube ich, damals angeboten. Fand ich ja mega. Warum er es nicht geschafft hat, sich da weiterzuentwickeln, ich weiß es gar nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja, vermutlich der
Aber
Preispunkt, ne? Wenn man nur über Rahmen spricht und so, dann hat wahrscheinlich ein Rahmen so viel gekostet wie bei dir ein ganzes Bike.
das schon, aber auch hier, ich glaube, wenn er weitergegangen wäre Richtung Komplettbikes und auch, ich glaube, das Thema Fully war bei ihm auch mal im Gespräch, aber ich weiß nicht wirklich, was daraus geworden ist. Aber hätte er auf jeden Fall was werden können, weil ich fand die Brand natürlich mega, vor allem mit ihm als Person dahinter.
Ja,
Extrem stark.
absolut. Das finde ich auch so ein bisschen das Spannende an YT. Du hast mal, es gibt ein Zitat von dir, da hast du gesagt, du verkaufst ein Lebensgefühl. So, das hast du ja relativ früh gemerkt.
Ja.
Also nur Preis-Leistung reicht vielleicht nicht. Ich muss irgendwie so eine Aura da drum schaffen.
Also ich glaube, ich muss dazu sagen, ich bin sehr geprägt worden natürlich in der Zeit 8 Jahre bei einer Fitnesskette, die eigentlich im Discount-Bereich tätig war. Also schon versucht hat, eine hohe Qualität zum niedrigen Preis anzubieten. Aber wie schnell du auch in die Billigecke abrutscht. Und wenn du keine Marke hast und kein Gefühl damit verkaufen kannst, dann begibst du dich irgendwann auf ein Schlachtfeld, wo es nur noch um den Preis geht. Und auf einen Preiskampf sich einzulassen, auf Dauer wird es nicht funktionieren. Also entweder bist du einer von den ganz, ganz Großen oder als kleiner Mittelständler hast du da fast keine Chancen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir ging es da jetzt nicht darum, ob ich für die Zukunft größere Chancen habe oder nicht. Ich hatte einfach Bock drauf, eine Marke selbst zu gestalten und aufzubauen. Das ist ja auch irgendwo so eine Leidenschaft von mir.
Ja, und dann ist das Ding so gerannt, ne? Dann kamen die ersten Fullies. Irgendwann ich glaube, der Downhiller war so, oh, wie so ein Ding, was durch die Wand ging, ne? Auch der Preispunkt. Also es gibt ja
Ja.
Leute, das soll das Fahrrad jetzt nicht schlecht machen, aber es gibt ja Leute, die haben das Ding nur gekauft wegen der Teile. Ja,
Ja,
haben gesagt,
klar.
da sind ja die Teile
Auch
billiger,
gehört.
als wenn ich sie einzeln kaufe. Und den Rahmen
Ja.
lege ich mir in die Ecke, weil ich habe noch einen anderen. Und
Ja.
nicht jetzt, dass YT schlecht war, aber ihr habt den Preis ja so hart da bearbeitet, dass viele dann an YT auch gar nicht vorbeikamen, weil, wie du schon sagst, die Jugend, die haben nicht so viel Kohle in der Tasche.
Ich meine, zum einen muss man natürlich sagen, das Tour ist unser Downhill-Bike. Das war, als wir 2020 damit kamen, 2010 damit kamen, kannte uns ja noch keiner so richtig. Wir hatten ein paar Dirtjump-Bikes, also im Verkauf bis dahin. Und dann kommt so eine No-Name-Brand. Der Rahmen sah vielleicht für viele gar nicht schlecht aus, aber das war noch nicht auf dem Level, wo ich auch hin wollte. Aber ich hatte noch gar nicht wirklich das Kapital, um für Hydroformrahmen die Werkzeuge und also die Molds zu eröffnen. Also war das so eine Mischung aus Rundrohren, aus gepressten Rohren, aber Funktion war über jeden Zweifel erhaben. Und natürlich mit dem kleinen Overhead, was ich hatte, mit den niedrigen Overhead-Kosten, konnten wir natürlich eine ganz andere Marge fahren. Wir haben mit den Bikes schon Geld verdient, aber das war jetzt natürlich nichts, wo du sagst, ey, da verkaufst du 100 Stück und dann hast du einen Haufen Geld gemacht. Gar nicht. Alles, was wir eingenommen haben, haben wir auch gleich wieder refinanziert oder halt reinvestiert, will ich sagen. Und die ersten 5 Jahre waren wir eigentlich chronisch davon geprägt, dass wir eigentlich unterfinanziert waren. Wir hätten immer mehr Kapital gebraucht, um das Wachstum oder die Nachfrage also bedienen zu können. Weil die ersten 5 Jahre waren einfach Wahnsinn. Jedes Bike, das wir rausgebracht haben und in den Test abgegeben haben, sind wir entweder Testsieger oder Preis-Leistungstestsieger geworden. Und das hat natürlich dann die Marke stark geprägt. Also gerade immer dieses, also wenn du heute hergehen würdest und sagst, okay, das Bike kostet in der Ausstattung mit der gleichen Funktion von einem Mitbewerber aus einem höherpreisigen Segment das Doppelte, wäre wahrscheinlich, wenn wenige bereit ist, für ein YT auszugeben, weil der Markenkern halt einfach dadurch begründet ist, dass wir immer auf dieses gute Preis-Leistungs-Verhältnis auch gezielt haben.
Ja, genau. Aber ihr habt es trotzdem auch immer geschafft, nicht als Billigmarke wahrgenommen zu werden. So, das
Ja.
finde ich absolut faszinierend. Ne? Aber es gibt so eine nette Story, die habe ich gehört über den Namen von dem Downhill-Rad Tourist. Ist da was ran?
Tu es. Ja,
Tourist.
tu es. Ja.
Das war schon so,
Cool.
oder?
Ja, absolut. Ja. Und es war, glaube ich, sogar noch mit Nils zusammen. Wir waren in Taiwan, da war Nils auch mit dabei und haben die Berge besucht. Und dann, ich glaube, Nils hat sogar damit angefangen mit Tours. Und dann gesagt, hey, weißt du was, wir nennen unser Bike Tours.
Genau.
Weil darum geht's ja eigentlich. Also Tours einfach. Also am Material liegt's nicht.
Ja, okay, voll gut, weil ich dachte mal, ja, ob das jetzt wirklich stimmt, also die Story habe ich auch schon gehört, weil so in der Szene, sage ich mal, manche versuchen das irgendwie Englisch auszusprechen, so Cheers und keine Ahnung, ja. Aber es heißt wirklich Tours, ne?
Ja, für die Englischsprachigen war das gar nicht so einfach, weil die kennen den Begriff so natürlich nicht, die dachten immer, das ist eine Abkürzung für Tuesday, was es nicht war. Aber ja, wir haben ja einige solche Wortspielereien in unseren Produktnamen, wie das ISO zum Beispiel. ISO.
Ja, ist so. Genau,
ist so.
Ja, super. Ja gut, jetzt hast du gesagt, ihr habt einige Räder gebaut, so, die waren auch alle gut, kamen alle gut an, Testsiege und so weiter. Und trotzdem war ja YT nie nur Bike-Firma. Also es war immer Show, Inszenierung, ja, auch mit Hollywood-Stars habt ihr gearbeitet, große Launches. Ich meine, du hast es schon gesagt, aber diese Art Storytelling, die ist für dich total wichtig, oder?
Die ist für mich extrem wichtig und ich muss jetzt auch sagen, klar, wir werden immer wieder auf die Hollywood-Stars angesprochen, mit denen wir zusammen was gemacht haben.
Habe ich auch noch vor.
Aber da muss ich auch sagen, da sind wir so reingerutscht, weil für mich ist es wichtig, dass wir für jedes Produkt eine gewisse Geschichte dazu aufbauen. Also eine Storytelling sozusagen und das hat mit Capra eigentlich so richtig angefangen. Capra, also Capra Ibex, die Bergziege, die überall rauf und runter rennen, so schnell wie du es nur vorstellen kannst. Also diesen Namen dann irgendwo dazu verwendet, da eine Person draus zu machen, den Goldman. Der Goldman, der andere Mountainbiker überzeugt, das Capra zu fahren. Und das fing im Kleinen an mit so einem Mini-Horror-Movie, den wir da gedreht haben, einfach weil wir Bock drauf hatten. Und das ist so gut angekommen und dann haben wir auch angefangen, die anderen Produkte damit aufzuladen. Chessy zum Beispiel, Chessy steht für Freundschaft, also den Typ Chessy gibt's wirklich, der kommt aus Wales, den habe ich kennengelernt in einem Pub abends und wir waren da gerade noch in der Namensfindung und wir haben gesagt, unser 29er All Mountain, das muss das Mountainbike sein, also ein Bike, mit dem du alles machen kannst, kein Spezialist, aber ein Generalist und es ist immer für dich da und auch wenn du mal falsch abbiegst und Trail ist ein bisschen heftiger, als du dachtest, das Bike macht es trotzdem noch mit. Und das Synonym dazu war irgendwo Chessy, den ich da kennengelernt habe, das ist ein Typ, der hilft den Kids beim Trailbauen, wenn du ihn brauchst, um die Waschmaschine aus dem dritten Stock runterzutragen, Chessy da. Und so ist das Ganze entstanden, das Thema Freundschaft halt um das Bike.
Ja, geil. Und es waren ja auch Kampagnen und Videos, wie man sie aus der Bike-Branche bisher überhaupt nicht kannte. So, das, allein das war schon so ein crazy Alleinstellungsmerkmal. Also ich fand das mega. Aber ich habe mir immer vorgestellt, ihr habt ja auch da richtige Hollywood-Stars. So Mads Mikkelsen war in einem drin. Wie machst du denn das? Gehst du da ins Telefonbuch, suchst die Nummer von Mads Mikkelsen, rufst mal an, fragst, hast du Bock? Ich hätte hier noch 100.000 Euro rumliegen. Reicht dir das überhaupt? Also wie geht das?
Also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also das Wichtigste ist natürlich, dass wir erstmal eine Story und Storybook haben, wo wir auch glauben, dass so jemand drauf anspringen würde. Und das entwickeln wir wirklich selbst in-house.
Aber dafür musst du den ja überhaupt mal kennen. Du weißt ja gar nicht, was der anspringt. Okay. Vielleicht findet der Radfahrer ja total doof, weil der im Garten illegale Trails hat und eh nicht gern Rad fährt.
Ja, immer gut. Wir hatten ja damals mehrere zur Auswahl. Also nicht zur Auswahl, dass wir uns hier raussuchen konnten, sondern wir hatten einen Wunschzettel geschrieben. Und da war unter anderem Mads Mikkelsen mit auch. Die Umsetzung unserer Kampagnen, die haben wir natürlich nicht selbst gemacht, sondern da haben wir immer mit einer Agentur aus England zusammengearbeitet, die in die Filmbranche auch gute Kontakte hat. Und die wissen genau, wie man sowas angeht. Also die finden dann sehr, sehr leicht den Manager oder das Management des jeweiligen Künstlers raus, sprechen die an, schicken das Skript zu, dann geht's ein paar Mal hin und her und dann, wenn du Glück hast, dann weist einer an und wenn du Glück hast, kannst du es dir auch noch leisten. Bei vielen war schon so, man gesagt, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber
das funktioniert. Es klingt so, als hättet ihr an mehreren Türen geklopft.
Ja, schon. Ja, aber das sind Preisunterschiede gewesen von bis, also unfassbar. Und ich muss sagen, Mats hat einen wirklich sehr, sehr humanen Preis aufgerufen, weil er selbst auch vor allem Rennradfahrer ist, aber auch Mountainbiker. Es war gerade der erste Covid-Lockdown, er hatte eh nicht viel zu tun. Und er fand die Geschichte einfach mega geil. Und wir haben in Ljubljana haben wir damals gefilmt, in Slowenien. Wir haben ihn, also er ist mit Ryanair eingeflogen, nur damit du mal weißt, auf, also was für ein bodenständiger Typ der auch wirklich ist, war dann 3 Tage da mit uns zum Filmen. Wir waren abends in der Hotelbar gesessen. Ich meine, offiziell war ja alles zu. Mats hat die Bar aber wieder aufgemacht. Hat dann bis 3 Uhr nachts Bierchen getrunken und über alles Mögliche gesprochen. Und dann nach den 3 Tage drehen wurde er abgeholt von dem Privatjet von Warner Brothers. Und dann ging es ab nach London für ihn, weil er fantastische Tierwesen gedreht hat.
Ja, geil.
Also geil, aber er setzt sich halt auch bei Ryanair für 60 Euro auf einen Platz. Ne?
Und ja. Kommt. Ja, aber ich finde, das zeigt genau das, was die Bikebranche so ein bisschen ausmacht, dass du immer mit Leuten zusammenarbeitest, die ein großes Stück Passion für die Geschichte haben. Ja, ich glaube, das sagen, es geht nicht immer nur ums Geld. Klar musst du von leben können und der eine lebt ein bisschen besser als der andere, aber es ist immer Passion dabei.
Ja, absolut.
Gibt es eine Kampagne, auf die du besonders stolz bist?
Tatsächlich, also die am meisten Spaß gemacht hat, war Return of the Goat 2 mit Mads Mikkelsen. Also die war von der Produktion her auch mit Abstand also das Größte. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und aber auch auf eine kleine Anime-Kampagne, die unser Brandchef, der Andi, damals rausgezimmert hat. Das war die ISO-Kampagne. Und die hat eigentlich die größten Wellen geschlagen, auch außerhalb der Bike-Branche. Also in Foren und in Communities aus diesem Bereich, aus dieser Szene, war das eine Riesennummer. Und das war schon echt geil.
Ja. Und wenn man so riesen Kampagnen fährt, dann kann es ja passieren, dass die Leute sagen, ja, also dem ist jetzt die Marke wichtiger als das Produkt. Ne, der lädt das Produkt so stark auf, dann hast du den Druck gespürt so, kann ja auch passieren, dass so ein Rad doch mal floppt aus irgendeinem Grund. Ne? Dann hast du so viel Geld in eine Kampagne rausgehauen und alle sagen, ja hier, bunte Bildchen machen können wir alle, aber jetzt stimmt die Ware nicht.
Deswegen muss die Basis passen. Also das Produkt, das ist die Basis allen. Also egal, wie toll du im Marketing bist, wenn das Produkt nicht das hält, was es verspricht, dann war es von Arsch, wenn ich einfach mal so direkt sagen kann. Also der Fokus lag schon natürlich darauf, ein Produkt zu entwickeln, das auch wirklich zu uns passt und auch wirklich funktioniert. Und dann der nächste Schritt ist eben eine Kampagne, wie kann man das auf dem Markt richtig positionieren.
Ja, krass. Jo, 2015 seid ihr in den USA expandiert. Gut, das war vorher schon noch, ne?
2015, ich glaube 2014, und zwar, ja, Cam Singh war damals bei uns unter Vertrag.
Genau.
Und er und sein Bruder sind auf die Idee gekommen, die Bikes zu importieren in die USA und zu vertreiben. Und das haben wir tatsächlich 2 Jahre lang mit denen auch gemacht.
Und wie ist das dann vom Preis? Es muss ja dann teurer werden. Ja. Ihr habt die Dinger ja nochmal weitergeschickt durch den, also sagen wir es mal anders, war YT in Amerika, in den USA auch so preisintensiv oder aggressive Marke?
Fast genauso. Am Ende des Tages, was haben wir gemacht? Wir haben auf Marge verzichtet, um eben auf diesen Markt erstmal einen Fußabdruck hinterlassen zu können, dass wir erstmal da sind. Und aber so wie wir angefangen haben zu der Zeit, wäre das wahrscheinlich dauerhaft nicht haltbar gewesen. Also wir haben das schon ein bisschen subventioniert, damit wir diesen Markteintritt auch schaffen. Und dann über die Jahre darauf, Ende 2017, haben wir dann unsere eigene Niederlassung gegründet in den USA, also eine Tochtergesellschaft, und die dann auch die Ware direkt bei unseren Assembly-Partner gekauft hat.
Ja.
Aber es war ein eigenständiges Unternehmen.
Das nächste dicke Ding war dann irgendwann so dieser E-Bike-Boom, der ja dann zwangsläufig kam. Und da weiß ich nicht, wie hat YT da reagiert? Angemessen oder?
Also erstmal nicht. Ich bin, also gerade bei Booms bin ich sehr zurückhaltend. Weil, also unser Slogan ist nicht Innovate or Die. Also wir sind keine First Mover. Ich bin eher ein Fan davon, wenn sich etwas etabliert hat, das noch zu verfeinern und das ganze Konzept rundum stimmig zu machen, um ein gutes Produkt zu einem fairen Preis anbieten zu können. Ich fand E-Biken damals schon interessant, muss ich sagen. Aber ich fand bis auf das Specialized Levo alle kurz hässlich damals. Und weil die Batterien einfach aufgesetzt hatten auf dem Unterrohr, das wäre mir halt, das war so, nein, das machen wir nicht. Und Specialized hat ja damals im Prinzip selbst entwickelt. Ich glaube, mit Brose zusammen, das war alles integriert, das sah wunderschön aus, aber das konntest du so gar nicht als, als Hersteller kaufen. Also haben wir einen Deal mit Shimano gemacht. Wir nehmen den Motor, aber wir entwickeln eine eigene Batterie. Hätte ich gewusst, was da auf uns zukommt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist ein Riesenaufwand, das glaubt man gar nicht. Bis man eine eigene Batterie industrialisiert hat, mit allen Genehmigungen, die du brauchst. Ein Riesenakt. Im Nachgang muss ich aber sagen, es war genau die richtige Entscheidung, weil wir haben zu einem Zeitpunkt, 2019 war das, als wir das Bike gelauncht hatten, ein Bike rausgebracht, das State of the Art war. Und wir haben sechs
Also ich war auch einer, der diesen E-Bike-Boom von Anfang an total, also völlig negativ betrachtet hat. Ich fand auch, wie du sagtest, die Räder schon scheiße und ich fand es überhaupt doof. Also ich fand, Fahrrad muss getreten werden, so, da gehört kein Motor dran. Ne? Heute sehe ich das komplett anders, macht übelst Spaß. Ja. Aber insofern verstehe ich den Move, da nicht direkt als Erster reinzugehen. Und wir haben, also kommen wir mal zur aktuellen Entwicklung, weil das ist ja, glaube ich, auch sehr spannend, obwohl da schon viel im Netz ja drüber gesprochen wurde. Ich meine, du hast jetzt die letzten 14 Tage wahrscheinlich 300 Interviews gegeben auf allen Plattformen und so, aber halt noch nicht bei uns. Und ja, es kam eine harte Phase, ne? Lieferprobleme, finanzielle Schieflage, Sanierungsverfahren. Ja. Vielleicht willst du zusammenfassen, wie ist es dazu gekommen? Also wahrscheinlich wie bei allen ist irgendwie Corona so ein bisschen der Auslöser. Ja. Da geht der ganze Salat los, oder?
Ich hole vielleicht noch ein bisschen weiter aus. Ich habe ja 2019, habe ich mich auch dazu entschieden, einen Schritt zurückzugehen. Also ich habe gesagt, ich habe eigentlich YT angefangen, weil ich Bock auf Biken hatte. Ich liebe es, Produkte mitzuentwickeln. Ich liebe es, Kampagnen zu machen. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der sich 24 Stunden am Tag mit Supply Chain Themen und Finanzierungsthemen umschlagen möchte. Weil ich glaube auch, dass es da auf dem Markt außen Leute gibt, die das viel, viel besser können als ich. Und habe dann 2020 auch den Schritt gewagt und gesagt, ich drehe zurück als CEO und hol jemanden an Bord, der das wahrscheinlich viel, viel besser kann als ich. Dann kam die nächste Situation dazu oder die nächste Möglichkeit dazu. 2021 wurden wir plötzlich so oft angefragt von Private Equity Firmen, die Interesse hatten, bei YT einzusteigen. Und ich dachte mir dann noch, fuck, eigentlich ziemlich geil, weil ich habe jetzt 12 Jahre lang mir den Arsch aufgerissen, ein bisschen Geld zu verdienen und was auf der hohen Kante zu haben nach der langen Zeit, ist A, nicht verkehrt und B, wäre mein Problem damit gelöst, dass wir eigentlich immer unterfinanziert waren. Dass wir endlich mal genug Kapital haben, um auch wirklich die nächsten Schritte zu gehen und nicht mehr jedes Mal genau überlegen müssen, kannst du dir das leisten oder nicht. Und ich bin dann erstmal komplett raus, habe mich dann mit knapp 20% Anteile wieder eingekauft, um einfach als Kleininvestor da meine Shares noch drin zu haben und bin in den Hintergrund gerückt und meine Aufgabe war die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Und wir hatten gemeinsam auch noch einen Wachstumsplan für die nächsten 5 Jahre aufgestellt, weil man muss, glaube ich, verstehen, wenn Private Equity irgendwo einsteigt, dann sind die in der Regel nach 5 bis 7 Jahren wieder draußen. Also du sprichst am Anfang schon über den nächsten Exit und wie du die Firma dann also dahin entwickeln willst. Und ich glaube, der Wachstumsplan, der war schon sehr ambitioniert, aber den habe ich unterschrieben, aber gesagt, doch, ich glaube dran, das ist machbar. Was ich nur nicht auf der Rechnung hatte oder was keiner von uns auf der Rechnung hatte, war, dass Covid kam. Und das hat der ganzen Planung natürlich einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben, also viele sagen mal, ja, die Bike-Branche hat doch mega vom Covid-Boom profitiert und das kann ja nicht sein. Also, ja, also wir haben nicht wirklich dran profitiert. Ich glaube, innerhalb von 8 Wochen war das Lager leer. Und erstmal keine Ware bekommen. Wir wussten auch nicht so richtig, was kommt. Ich meine, das war ja für jeden Neuland mit dieser Pandemie. Also haben wir auch erstmal Bestellungen also gestoppt. Also Fahrräder oder Produkte, die wir schon für die Montage bestellt haben, haben wir erstmal auf Eis gelegt.
Ja, gestoppt, obwohl das Lager leer war.
Ja, also es ging los und ja, wir haben es gestoppt. Und dann wurde plötzlich innerhalb von 2 Monaten als Abverkauf. Dann versuchst du die wieder zu reaktivieren. Genau. Und dann sagst du, nee, sorry, jetzt ist die Lead-Time keine 30 Tage mehr. Jetzt sind die Lead-Time 420 Tage. Ja. Und dann stehst du plötzlich da und sagst, fuck, was jetzt?
Ja.
War definitiv nicht einfach. Also wir haben natürlich in der Zeit schnell unsere Lagerbestände abverkauft gehabt. Aber die Folge, sag ich mal, 1-2 Jahre waren einfach brutal. Brutal. Ja.
Und ja, ich glaub, man versucht überall irgendwie das, den Stuff doch noch herzubekommen, ne?
Genau.
Ich sag mal, es ist wie so ein bisschen die Ketchupflasche, die schüttelt und kommt einfach nichts und plötzlich kommt alles.
Genau. Und wenn alles kommt, will keiner mehr Ketchup haben.
So sieht's aus. Ja. Also das ist genau das Problem, was bei euch eigentlich zum Dilemma geführt hat, wie überall anders auch, oder?
Ja, also ich glaube, damit hat jeder in der Bike-Branche also zu kämpfen gehabt. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Also das waren die gleichen Spielregeln. Was bei uns aber jetzt erschwerend dazu kam, wir haben den Pfad, auf dem wir waren immer klein, agil, schnell. Wir waren ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ein bisschen dahingehend verlassen, dass eine Kostenstruktur aufgebaut wurde, die eigentlich zur Größe des Unternehmens nicht gepasst hat, vor allem zu der damaligen Zeit. Und es wurden halt also nicht nur Fixkosten, sondern auch Strukturen und Prozesse eher aufgebaut, die eher nach einem Großkonzern halt ausschauen und weniger nach einem Mittelständler. Und das war die nächste Situation. Als Beispiel, du machst plötzlich 40% weniger Umsatz, aber du hast deine Kostenstruktur verdoppelt. Ja. Also es wurden, also wenn ich jetzt über Mitarbeiteranzahl mal sprechen kann, also als ich die Firma abgegeben habe, Ende 2020 waren es 115 Mitarbeiter und dann 2,5 Jahre später waren es 220. Mhm. Und das war dem sinkenden Umsatz und vor allem nicht nur Umsatz, sondern auch sinkenden Ertrag, weil du musstest ja Rabatte geben ohne Ende, wenn du überhaupt noch was verkaufen wolltest. Das war natürlich tödlich auf Dauer.
Ja, und die 220, das sind also nur in Deutschland jetzt?
Nee, nicht nur Deutschland, das war dann UK, okay. Taiwan, USA, also überall.
Ja, okay. Ja, trotzdem schon Stange an Menschen, die sie da versorgen mussten.
Ja, ja. Absolut.
Und es gab, oder was waren so, gab so rote Flaggen in dieser ganzen Krise, wurde gesagt, boah, da hätte man eigentlich schon merken müssen, dass das hier in die falsche Richtung geht und man ist trotzdem, weil alle anderen rund, links und rechts ja auch weiter marschieren, blind weiter marschieren.
Nee, rote Flaggen gab es noch und nöcher, sage ich mal dazu. Und ich habe auch versucht, darauf schon einzuwirken. Aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich war Anfang letzten Jahres an dem Punkt, wo ich zum Haupteigentümer gesagt habe, also entweder ziehe ich meine Shares raus oder wir nehmen eine Veränderung in der Geschäftsführung vor. Weil so funktioniert es nicht weiter. Und das haben die dann auch gemacht.
Also du warst tatsächlich so mit konkreten Entscheidungen des Managements, dann hast du gesagt, das ist jetzt hier irgendwie nicht zeitgemäß.
Ja. Ja. Genau. Und kein Kostenbewusstsein mehr da gewesen. Und ich meine, jetzt, wo ich gerade dabei bin, auch aufzuräumen, das Ganze neu zu strukturieren, fallen mir immer mehr Dinge in den Schoß, wo ich sage, das kann nicht wahr sein, dass wir dafür so viel Geld ausgegeben haben. Also das ist regelrecht Geldverbrennen gewesen. Ja. Und ich bin dann letztes Jahr im Februar oder März ungefähr, dann wieder zurück als CEO. Aber da muss man auch verstehen, man sieht zwar viele Dinge, aber du kannst die nicht von heute auf morgen ändern. Weil du hast zum Beispiel langfristige Verträge geschlossen. 10-Jahres-Mietverträge, wo dir ein Mietvertrag 500.000 im Jahr kostet. Da kommst du nicht einfach so raus. Auch Mitarbeiter, Strukturen, Prozesse, Softwarelösungen, die also unfassbar teuer sind, die eigentlich zur Größe unseres Unternehmens gar nicht gepasst haben. Da kommst du nicht so einfach raus aus den Verträgen. Ja. Was wir geschafft haben in dem einem Jahr mit dem Team war zumindest, dass wir die Marke wieder in die richtige Richtung gebracht haben. Weil für mich war immer so die Vital MTB Leserumfrage immer so ein Indikator, wie wir in unserer Kernzielgruppe wirklich dastehen. Und wenn du da bei der Kaufabsicht im nächsten Jahr vorne mit dabei bist, da hast du schon gewusst, okay, du machst schon ein bisschen was richtig. Und wir waren da 2018, 2019, 2020 auf dem dritten Platz. Also vor uns waren Specialized und Santa Cruz und wir als kleiner deutscher Hersteller auf Platz 3 weltweit.
Schon cool.
Ziemlich geil. Also da haben wir uns am meisten immer drüber gefreut, über die Auswertung. Und das hat sich dann über die Jahre aber trotzdem auch verändert gehabt. Also wir sind abgerutscht auf Platz 5, Platz 7, Platz 9. Und ich habe gemerkt, dass wir werden eigentlich durchgereicht. Und das konnten wir letztes Jahr zum Glück wieder umdrehen. Und wir waren jetzt dann bei der Umfrage, die, glaube ich, sogar kurz bevor wir die Insolvenz angemeldet haben, waren wir wieder auf Platz 3. Und da zeigt es dann schon, also wenn man da wieder Einsatz zeigt und Gas gibt, dass man wieder was gut machen kann.
Ja, und Gas willst du ja jetzt geben. Ich meine, nicht umsonst hast du ein paar Euro in der Hand genommen und die Hütte wieder zurückgekauft, ne?
Ja.
Es gibt ja böse Zungen, die sagen, das war so ein bisschen geplant, so ein bisschen orchestriert. Ne? Da hat der Herr Flossmann zu guten Zeiten viel Geld sich das Ding verkauft. Jetzt kauft das günstig wieder zurück. Wie reagierst du auf so einen Sprech?
Ja, ich meine, ich kann natürlich die Sichtweise von den Menschen außen schon ein Stück weit verstehen. Und wahrscheinlich habe ich früher bei anderen, wenn ich sowas mitbekommen habe, auch ähnlich gedacht. Aber ich kann dir ganz offen sagen, das ist ein absoluter Blödsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also die Marke hat ja trotzdem einen riesen Schaden davon abgenommen. Warum soll ich denn jetzt eine Firma gegen die Wand fahren lassen? Also erstens mal wäre das gar nicht in meiner Macht gestanden. Es gibt einen Haupteigentümer auch. Und ich glaube, alles, was wir versucht haben, gerade auch in der Zeit von der Anmeldung der Insolvenz Mitte Juli, in der Eigenverwaltung 3 Monate lang noch versucht, das alte Konstrukt irgendwo dahingehend wieder auf die Bahn zu kriegen, dass wir einen neuen Investor finden, dass wir auf der Basis weitermachen können, zeigt eigentlich auch, dass das also kompletter Schwachsinn ist.
Ja, also ich glaube es auch nicht. Ich denke auch, wenn man die ganze Story, die wir jetzt auch bis hier besprochen haben und die auch überall steht, dann merkt man einfach, du bist mit Herzblut dabei. Und ich glaube, wer so eine Brand gegründet hat, der schaut einfach nicht zu, wie es im Bach runtergeht. Tut weh. Nein, aber andererseits fragt man sich natürlich schon, der Markus, der könnte sich da jetzt einfach zurücklehnen, ein bisschen in die Muckibude, ein bisschen mit dem Porsche durch die Fränkische fahren und ist auch gut, ne? Müsstest dich ja gar nicht drum kümmern.
Also ich wurde tatsächlich öfters gefragt, warum ich mir das jetzt antue.
Genau.
Und ich meine, ich wurde auch gefragt, ey, du hast doch viel Geld, warum hast du es vorher nicht schon gerettet? Dann kann man sagen, weißt du was, bloß weil es einem vielleicht privat gut geht, man ist wohlhabend, heißt ja noch lange nicht, dass man unendlich viele Ressourcen hat und alles machen kann. Also jetzt die Firma zurückzukaufen und wieder neu aufzubauen, da gehe ich auch finanziell an meine Grenzen. Und ich meine, wer mich kennt, weiß, ich habe so ein Faible für vierradgetriebene Sportfahrzeuge und habe da auch Geld investiert, als Wertanlage. Ich habe mich da jetzt auch von einigen Fahrzeugen getrennt, damit ich die Firma wieder zurückkaufen kann. Dass ich zumindest jetzt knapp über 50 Mitarbeiter noch retten kann. Und ja. Ich meine, das kriegt natürlich außen keiner mit. Und es ist natürlich immer ganz schnell, dass jemand mit dem Finger auf einen zeigt. Aber ich verstehe es, so sind Menschen.
Ja, normal. Also ich habe mir auch auf NTP News, ich habe mir tatsächlich das angetan, die 18 Kommentarseiten unter dem Interview durchzulesen und dachte mir, boah, ey, hoffentlich liest sich der Markus das nicht alles durch, weil das ist schon teilweise harter Tobak, der da steht einerseits. Und ich sage ja auch immer, in Foren ist ja viel, viel Meinung, wenig Ahnung. Ohne jetzt, da sind auch viele Leute mit viel Ahnung, muss man auch sagen. Also es gibt auch wirklich Leute, die sind so tief in der Sache drin. Dann denke ich mir, boah, vielleicht sollten die besser einen Podcast machen statt ich, ne? Weil wirklich manche so tief da in Sachen drin sind. Aber trotzdem ist es oft auch einfach, finde ich, auch ein bisschen ungerechtfertigt, was da dann auch kommentarlos reingeschrieben wird, ne? Also, ich gönne dir das auf jeden Fall, dass den Laden wieder zum Laufen kriegst, weil wir sind ja immer noch in einer absolut schwierigen Phase und so richtige Beruhigung, also vielleicht minimale ist da, aber so richtig blauen Himmel haben wir noch nicht am Horizont, ne? Oder wie siehst du das?
Nein, und das wird sich nächstes Jahr auch noch nicht gravierend ändern. Also wir werden schon sehen, dass es nächstes Jahr besser wird, aber es ist jetzt nicht so, dass jemand einen Schalter umlegt und es ist wieder so wie vor Covid. Das wird nicht passieren. Also man muss jetzt schon auch wirklich strategisch clever vorgehen. Welche Produkte nehme ich ins Portfolio auf? Worauf konzentriere ich mich in der Entwicklung? Was verkauft sich gut? Was passt zur Marke? Und wie trete ich auf? Aber für uns war es jetzt auch die ganze Planung ist auch von Stückzahlen her komplett runtergefahren worden. Mhm. Und wichtig ist, dass wir jetzt erstmal wieder auf der grünen Wiese Fuß fassen und Geld verdienen, damit wir einfach gesund von da aus wieder wachsen können.
Ja. Und wenn du es jetzt gerade ansprichst, wo siehst du jetzt die Produkte der nächsten Saison? Oder die sind ja wahrscheinlich schon längst durch, aber wo geht die Reise hin? Wo konzentriert sich YT?
Ja, also wichtig ist natürlich, wir werden unserem Gravity-Kern treu bleiben, unser DNA. Wir werden auch im Pedalbike-Bereich die Segmente weiterhin stark bedienen, die uns groß gemacht haben und auch auf die Marke einzahlen. Also sprich Downhill, Enduro, Dirtjump. Aber darüber hinaus ist natürlich das E-Bike-Segment das Segment, wo du heute halt deinen Umsatz machst und wo du Geld verdienst.
Ja, wollte ich auch sagen. Also wenn ich mit Händlern oder anderen Companies spreche, die sagen immer, so pedalgetriebene Fahrräder sind schwer vermittelbar zurzeit, ne?
Ja, durchaus.
Also es sei denn, es ist ein Rennrad oder ein Gravelbike oder so. Seht ihr da irgendwas? Rennrad, Gravel, sehen wir da, YT?
Unter dem, also vielleicht, also wir haben ja schon ein, wir hatten schon mal ein Gravelbike entwickelt. Das ist auch noch im Portfolio, das wird dann jetzt aber nächstes Jahr auslaufen. Ich habe jetzt noch keine Neuentwicklung angestoßen, aber es kann sein, dass da durchaus irgendwann wieder was kommt. Road auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, bevor ich Road mache, würde ich lieber eine eigene Marke dafür aufbauen, also On-Road und Off-Road-Brand, die zwar miteinander verknüpft sein können, aber ich finde es, also ich bin immer ein Fan davon, wenn man sich markenseitig sehr auf einen Bereich fokussieren kann und sich auf eine Zielgruppe einschießt.
Ja. Es gibt auch wirklich andere Marken, so kultige Bike-Marken, die es immer mal versucht haben mit dem Rennrad oder so.
Ja.
Das nie lange gemacht haben eigentlich, ne? Also könnte ich jetzt so zwei Beispiele nennen. Dann habe ich auch gelesen, also haben viele gelesen, fand ich ja voll den Chef-Move, dass du einfach offene Bestellungen, die noch da waren, die nicht abgewickelt werden konnten, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, ich klick's nicht, hast du gesagt, ich kaufe die Räder jetzt privat und schicke die den Leuten.
Ja.
Da ist dein Steuerberater wahrscheinlich zusammengebrochen, oder? Als du gesagt hast, ich mache das jetzt.
Ja, ich meine, das war eher so, wir mussten eine Lösung finden, dass es nicht eine Schenkung ist.
Genau, genau. Wie geht das? Also das ist ja Wahnsinn. Ja,
aber vielleicht dazu ganz kurz, also wir mussten ja Insolvenz anmelden. Die Eigenverwaltung sagt ja aus, dass du eine positive Fortführungsprognose hast. Und dann darfst du das in der Eigenverwaltung machen. Das heißt aber nicht, dass du da ganz alleine bist und machst so weiter, wie es vorher war. Nein, also du bekommst einen, ich nenne es einfach mal Insolvenzanwalt, an die Seite gestellt und vom Gericht einen Sachwalter, der auch nochmal überprüft, was du tust. So, ich habe in dem Atemzug erst gelernt, dass alle Kunden, die vorher ein Bike bestellt und bezahlt haben, aber noch nicht geliefert bekommen haben, kein Bike mehr bekommen dürfen. Mhm. War mir vorher nicht bewusst. Und ich war da gestanden und habe gesagt, Jungs, das kann nicht sein. Also jeder Kunde, der bezahlt hat, muss ein Bike bekommen oder das Geld wird zurückgewiesen. Sagen sie, nein, weil damit schädigst du die Masse, also die Gläubigermasse. Und zur Gläubigermasse gehören halt vor allem auch die Banken als Beispiel.
Aber die Kunden ja auch.
Die kriegen auch, wenn wir die Bikes, die jetzt noch auf Lager sind, die besichert sind, nach dem Stichtag der Anmeldung an neue Kunden verkaufen.
Verrückt.
Aber wir dürfen an dem Kunden, die vor dem Stichtag kein Bike bekommen, nicht beliefern. Da habe ich gesagt, fuck, das ist natürlich richtig scheiße. Also was haben wir gemacht? Ein Großteil der Bestellungen ging zum Glück über unseren Payment Provider Adyen ein, also Kreditkarten und Paypal-Zahlungen. Die konnten relativ schnell wieder zurückgebucht werden. Das sind noch ein paar offene Fälle, da bin ich gerade dabei, dass wir das auf jeden Fall bis Weihnachten gelöst bekommen. Aber das Schlimmste war eigentlich die Vorkassekunden. Also Geld zurücküberweisen von unserem eigenen Konto. Hätte ich das gemacht bei einem, hätte ich richtig Probleme bekommen. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben eine Lösung gefunden, einen sogenannten Umsatz-Sponsoring-Vertrag habe ich mit dem Gläubigerausschluss geschlossen. Das heißt, ich habe gesagt, ich lege Summe X ein in die Firma und diese Summe darf aber nur für den Kauf von neuen Fahrrädern verwendet werden, um die Altkunden zu bedienen. Und dadurch ist ein offener Auftrag geschlossen worden, aber es wurde die Masse nicht geschädigt. Also es wurde nichts angefasst, was der Masse gehört, sondern ich habe das zusätzlich angelegt.
Ja, cool.
Hätte ich jetzt einfach, sage ich mal, 100 Bikes gekauft und einfach verschenkt, das ist ja alles über diesen Freibetrag von den Werten her, dann wäre Schenkungssteuer fällig gewesen.
Ja, Wahnsinn. Ja, da muss man in der Gesetzeslage in Deutschland schon findig sein, ne? Das ist... Ja. Aber eigentlich ist es nicht gut gelöst, ne? Dass man denen dann einfach nicht das Rad noch schnell geben kann, weil,
ja. Weil dann sagt halt zum Beispiel ein Zulieferer oder ein Vermieter oder.
Klar.
Warum ich nicht?
Du bist das ist ja eigentlich, stichst jetzt natürlich in die Wunde. Was machst du mit den Zulieferern, die noch Rechnungen offen haben? Die sind ja eigentlich genauso gekniffen, ne?
Ja, also Lösungen finden, das ist natürlich das Allerwichtigste, weil mit denen wollen wir auch weiter zusammenarbeiten. Also die werden alle noch ein bisschen was bekommen aus der Gläubigermasse und wir sind mit jedem Einzelnen im Gespräch, dass wir das dann verrechnen über die Zeit. Mhm. Also ich will jetzt nicht, dass die einen Schaden dadurch haben.
Also ihr macht mit den Leuten weiter, mit euren Zulieferern, die sehen auch alle Potenzial in YT und Markus Flossmann.
Also die wichtigsten und größten Zulieferer, die sind mit an Bord und haben hier schon sehr gute Gespräche geführt und ich glaube, das kriegen wir alles gut hin.
Also du bist absolut optimistisch. Wo siehst du YT in 5 Jahren?
Eigentlich da, wo es vor 5 Jahren war.
Cool.
muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Fokus ist Back to the Roots. Ich will eine Core-Mountainbike-Marke wieder etablieren, der wahrscheinlich der Fokus mehr auf E liegt, klar, aber die Wurzeln nicht vergisst und trotzdem im Sportbereich auch noch vorne mitmischt im Dienstsegment. Aber diese Wachstumsplanungen, die wir 2020 hatten, die 5 bis 7 Jahre später eintreten sollten, da fangen wir jetzt erstmal wieder bei Null an. Und ich glaube, wenn wir ein solides Unternehmen in den nächsten 5 Jahren wieder auf die Beine stellen, mit dem Umsatz und dem Ertrag, den wir 2020 hatten, haben wir ganz viel richtig gemacht.
Na, das wäre nicht schlecht. Du hast den Sportbereich angesprochen. Ihr hattet ja eins der erfolgreichsten Weltcup-Teams überhaupt im Downhill-Bereich. Einen monsterdicken Truck. Ich nehme an, den gibt es noch. Wird der wieder rollen zu den Weltcups? Oder?
Nein, also der wird nicht rollen. Warum wir letzte Saison noch mit dem Truck da rumgefahren sind, war einfach dem geschuldet, weil die Entscheidung, den zu leasen und zu bauen, ist schon ein Jahr früher getroffen worden. Also der war schon da. Den mussten wir im Prinzip schon fast nutzen. Aber das war eigentlich komplett over the top. Mhm. Das hätten wir uns eigentlich in der letzten Saison gar nicht leisten können und dürfen. Also der Whitey Mob ist ja weit mehr als nur das Downhill Racing Team. Das sind ja alle unsere Athleten, Teamfahrer, Family Members und so weiter. Den Downhill Racing Part davon werden wir nächstes Jahr pausieren, den Profibereich, weil es einfach absoluter Schwachsinn wäre, jetzt nochmal so viel Geld auszugeben, wenn die Firma noch nicht 100% stabil dasteht. Wir werden aber Eric Irmsch, sein Racing-Dudes-Team, unterstützen.
Die Racing-Dudes, super.
Genau. Sind da zumindest im IXS-Cup vertreten und auch auf einigen World-Cup-Rennen. Und zahlt auch so ein bisschen wieder ein auf das Thema Back to the Roots, weil das war für uns immer wichtig, dass wir eben Nachwuchs unterstützen und dafür sorgen, dass da die Stars von morgen rauskommen.
Ja, cool. Also ich drücke auf jeden Fall mega die Daumen, dass das alles so aufgeht. Wenn du zurückschaust auf Markus Flossmann, der 18-Jährige, der in die Muckibude geht, würdest du irgendwas anders machen?
Ich würde vielleicht viele kleine Dinge anders machen, aber ich glaube, die großen Entscheidungen, die ich getroffen habe oder die mir auch aufgezwungen wurden, manchmal durch eine Verletzung, so, also mein Lebensweg wäre wahrscheinlich ganz anders verlaufen, wenn ich mich damals nicht verletzt hätte.
Ja.
So viel würde ich gar nicht anders machen.
Ja, cool. Ich habe zum Abschluss noch so 5, 6, 7 Entweder-Oder-Fragen, die können wir ganz schnell durchgehen.
Und, klar, gerne.
Direktvertrieb oder Händlernetz? Doofe Frage, ne?
Beides.
Ah, spannend. Okay, Dirtjump oder Downhill?
Downhill.
Carbon oder Alu?
Carbon.
Launch-Video im Hollywood-Style oder Guerilla-Marketing in der Szene?
Jetzt wieder Guerilla-Marketing in der Szene.
Sehr gut. Ja, USA-Markt oder Europa?
Auch schwierig. Muss auch sagen, beides.
Ich finde, diese Frage, die hat man ja mit manchen Brands. Was ist eigentlich mit Südamerika? Das ist auch ein Riesenmarkt, oder?
Südamerika ist auch ein Riesenmarkt und wir arbeiten tatsächlich an dem neuen Vertriebskonzept. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, beides bei Direkt und oder Shops, weil ich glaube, die Zukunft ist Omnichannel und wir arbeiten da gerade an wirklich was Großem, was hoffentlich auch aufgeht. Südamerika war immer so ein bisschen das Thema, teilweise mit den Importzöllen. Ländern. Also Brasilien, wo du 100% Zoll schon fast hast, ist natürlich eine Katastrophe.
Gut, in Amerika ist gar nicht der Fall.
Und in der Vergangenheit war es bei uns schon wichtiger, den Fokus auf Europa und auf USA zu legen, auf die Kernmärkte und auch in den USA. Ich meine, wir haben 50% unseres Umsatzes schon in den USA gemacht.
Oh, krass.
Aber wir haben trotzdem nur auf der Oberfläche gekratzt, so leicht. Also da ist das Potenzial noch viel, viel größer. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir fokussieren uns doch erstmal auf die Märkte, wo wir sicher wissen, dass wir da Potenzial haben, bevor wir anfangen überall.
Die Frage ist ja auch, wenn du 50% Umsatz da drüben machst, spannend ist ja, wie viel Gewinn du da drüben machst. Der war wahrscheinlich nicht bei 50%, ne?
Nee, also 50% Gewinn war es nicht. Vor allem von dem Gewinn ist auch nicht viel hier bei uns im Headquarter angekommen, das muss man auch sagen. Also wir haben die USA, also die Tochtergesellschaft, auch stark subventioniert, 2023 und 2024. Die kaufen ja selbst ein und haben auch selbst verkauft auf eigene Rechnung, haben ihre eigene Finanzen, alles separat. Und wir verrechnen normalerweise eine Management-Fee, also eine Lizenzgebühr sozusagen. Wir kümmern uns ums Global Marketing und wir entwickeln die Produkte. Produkte. Das haben wir ja fast 2 Jahre lang, haben wir diese Management-Fee gar nicht abgefordert, weil ansonsten der Laden da drüben ja auch richtig Schwierigkeiten gehabt hätte.
Ja.
Okay. Würde ich in Zukunft auch anders aufstellen.
2 habe ich noch. Großes Team oder kleines eingespieltes Team?
Kleines eingespieltes Team, definitiv.
Und Investor on board oder komplette Unabhängigkeit?
Investor an Bord, ja, aber ich glaube, strategischer Investor und Finanzinvestor, das muss man unterscheiden, weil auch ein Finanzinvestor will einem ja nichts Böses. Man muss einfach nur verstehen, dass das ein Businessmodell ist und die andere Ziele haben als du. Ja. Also wenn du Private Equity mit an Bord nimmst, was absolut legitim ist, und ich bin auch der Meinung, es war zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und die Jungs, das waren alles also tolle Kerle da, und die haben auch nur ihren Job gemacht, sag ich mal. Die haben halt ein anderes Ziel. Und wenn dein Ziel ist, die Firma langfristig zu entwickeln, und das andere Ziel ist eben in 5 Jahren so viel Geld wie möglich zu verdienen, dann kann das natürlich kollidieren.
Ja. Vielleicht eine letzte Frage noch, die, glaube ich, die Szene auch noch interessiert. Wenn ich jetzt ein Rad habe aus 23 und da geht mir was kaputt, steht ihr da gerade?
100% natürlich. Also egal, wann das gekauft wurde. Also ich habe auch alle Ersatzteile mit übernommen beim Kauf der Firma. Viele lassen die jetzt noch nachproduzieren, damit wir wieder mit allem on Stock sind. Aber das hat nichts damit zu tun, ob es bei der alten Gesellschaft oder bei der neuen gekauft wurde.
Cool, mega. Markus, ich wäre durch. Ich danke dir für deine Offenheit hier und dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich glaube, da war für viele da draußen war es echt ein guter Blick hinter die Kulissen. Und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht mit YT.
Wir geben Gas, wir geben alles.
Wir geben Gas,
Dennis, oder? Vielen Dank.
Gerne, ich wünsche ganz viel Glück und hoffentlich sehen wir uns auch mal live.
Das würde mich freuen.
Bis dahin, Markus, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.